Guten Tag auch meinerseits. Es ist schön hier zu sein. Es ist einige Zeit vergangen, als ich das letzte Mal hier war. Es war auch für mich eine sehr bewegte Zeit, weil ich irgendwo immer auch verbunden bin mit euch als Geschwister, auch wenn wir uns nicht so oft sehen. Und natürlich auch die ganz intensive Verbundenheit mit Michael und Steffi, die von unserer Gemeinde hierher nach Deutschland gekommen sind. Wir haben sie jetzt das erste Mal so besucht, ich und meine Frau da übernachtet und einigermaßen gut geschlafen. Ist manchmal so, wenn man auswärts schläft, ist nicht überall gleich, die Matratzen sind sehr unterschiedlich. Bisschen hart, manchmal ein bisschen weich, und ich kam hierher und war schon sehr verspannt am Genick, aber erstaunlicherweise geht es heute viel besser. Und ja, man macht sich so seine Gedanken als Prediger, was man denn so predigen soll, und bei mir ist das oft so, die Leute, die mich einfach schon kennen, die wissen das, mir kommt das immer so kurz, bevor es dann losgeht, in den Sinn, was ich eigentlich so sagen möchte. Und das ist auch heute nicht anders, aber es war sehr schön zu hören bei der Einführung, was da gesagt wurde, auch schön zu hören, was gebetet wurde. Zwei Punkte, die ich einfach bestätigen kann, die jeder Christ bestätigen kann. Das eine war, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist so etwas einfach Gesagtes, und das klingt auch immer so schön fromm, wenn wir Christen sagen, ja, ohne dich können wir nichts tun. Aber sich das auch mal so ins Bewusstsein zu rufen, ist wieder was ganz anderes, weil wir ja der Meinung sind, einige Dinge können wir schon tun. Und das andere war ja, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und das ist auch eine große Herausforderung. Das sagen wir Christen auch immer, ja, ich tue es für den Herrn. Aber wir sind ja auch Menschen. Das glauben viele nicht, dass Christen auch einfache Menschen sind. Es gibt ja immer dieses Bild, manchmal denken die Leute über uns, wir denken was Besseres zu sein, weil wir Christen sind, weil wir vielleicht so eine gewisse Frömmigkeit haben. Wir sagen dem nur, wir möchten einfach versucht sein, um Recht zu tun, dem Herrn zu gefallen. Und die anderen denken einfach, ja, das sind einfach nur Heuchler. Die sind nicht besser, das wissen sie eigentlich auch, aber die lassen uns das nicht wissen. Darüber möchte ich nichts sagen, aber es sind so einfache Dinge, worüber man nachdenken sollte, oder? Wenn wir sagen, tun wir wirklich alles für den Herrn? Tue ich es für den Herrn, wenn ich heute hier stehe? Wirklich nur für Jesus Christus? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann ist das ganz klar so, an erster Stelle ganz klar Jesus Christus, aber trotzdem gibt es auch Menschen, Menschen, die in verschiedenen Situationen sind, und deswegen möchte man ihnen helfen. Vielleicht hilft es euch, wenn ich hier bin und das Wort predige, vielleicht auch nicht, aber weil wir diese Verbundenheit haben, ist natürlich eine kleine Motivation meinerseits immer, das sind Brüder und Schwestern, und wenn die in irgendeiner Form Hilfe brauchen von einem Bruder, dann tue ich das auch aus Liebe gegenüber diesen Geschwistern. Nicht nur für den Herrn, das ist die erste Stelle, ohne Frage. Aber es ist menschlich, gewisse Dinge zu tun für jemanden, den man halt auch gerne hat. Und ich liebe meine Geschwister. Das könnt ihr nicht so beurteilen, weil ihr mich nicht so gut kennt. Aber das ist schon eine Kraft, die mich so antreibt, diese Liebe, das ist diese Liebe Gottes, und versucht zu sein, meine Geschwister wirklich zu lieben. Das ist auch etwas, was man so schnell sagt, oder? Diese Bruderliebe. Das ist ja normal für einen Christ, aber das entsprechend zu leben, das wird dann bei diesen Reifeprüfungen dann so richtig sichtbar, wie viel Liebe da wirklich vorhanden ist. Aber darüber möchte ich auch nichts sagen. Wir öffnen jetzt die Schrift. Ich möchte das Markus-Evangelium aufschlagen und die Verse lesen von Vers 14 bis und mit Vers 19. Markus Kapitel 3, ab Vers 14, die Überschrift hier, Jesus wählt die 12. Es steht geschrieben, und er ordnete die 12, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Macht hätten, die Seuchen zu heilen und die Teufel auszutreiben. Und gab Simon den Namen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und gab ihnen den Namen Nehargem, das ist gesagt, Donnerskinder. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, des Alphaeus Sohn, und Thaddäus und Simon von Kana und Judas Ischariot, der ihn verriet. Die 12 Apostel, Jünger, wurden auch Apostel genannt. Ein Apostel, das ist einer, der ausgesandt wird, das steht auch hier so, es steht in Vers 14, und dass er sie aussendete zu predigen. Sie gingen zum jüdischen Volk, predigen das kommende Reich mit Jesus Christus, der als der erwartete Messias, als der erwartete König der Juden, da das tausendjährige Reich dann als König regieren wird. Die 12 Apostel, das ist etwas, was man so kennt. Und wenn ihr jetzt nicht in die Bibel schaut und ich jemanden fragen würde, ob er alle 12 aufzählen kann, dann wird es ein bisschen schwierig. Ist auch immer wieder diese einfachen, bekannten Geschichten, also die 12 Apostel, auch Nichtgläubige wissen darüber Bescheid, die 12 Apostel, die 12 Jünger Jesu. Und das ist zum Beispiel auch mit den 10 Plagen von Ägypten so. Schon ein paar Mal gelesen und vielleicht weißt du auch einige, und wenn du darüber nachdenkst, sie in der richtigen Reihenfolge aufzuzählen, so auswendig wird es auch wieder schwierig. Obwohl man es eigentlich genau weiß, so, ja, man hat sie auch oft gelesen. Da gibt es so einige Dinge, wie zum Beispiel, oder ganz bekannt, die 10 Gebote in der richtigen Reihenfolge, weiß auch jeder, man muss sich dann immer wieder anstrengen. Welches kommt jetzt zuerst, was? Ehebruch oder sowas, nicht töten. Und man ist sich da nicht mehr so ganz sicher. Deswegen ist es gut, hat man die Bibel, dann kann man das immer wieder nachlesen, wie es eigentlich so geschrieben steht. Jetzt haben wir hier die 12 Jünger. Das ist etwas Besonderes. Jesus wählt sie aus mit bestimmten Aufgaben. Ich möchte kurz nochmals einige lesen. Petrus, Simon, der den Namen bekam, Petrus auch, der ist ja sehr bekannt. Petrus kennt man. Petrus war ein, soll ich sagen, temperamentvoller Jünger Jesu Christi. War immer vorne mit dabei. Ihr habt schon einiges gehört über Petrus, einiges gelesen. Man ist auch ein guter Charakter, um darüber zu predigen, über Petrus. Das ist eigentlich sehr geläufig. Johannes ist auch sehr bekannt. Oder der Lieblingsjünger Jesu Christi. Und das Johannesevangelium, natürlich, das er geschrieben hat, und die 3 Briefe. War an der Brust Jesu gelegen. Dann weiß man eben auch, die Brüder, zum Beispiel Jakobus, bekamen den Namen Donnerskinder. Das ist etwas, wenn du mit kleinen Kindern, ich habe einige kleine Kinder, ich habe, also so klein sind sie zwar nicht mehr, mein ältester Sohn ist mittlerweile gleich groß wie ich. Jetzt geht es so richtig los mit Elia, heißt er, mein ältester Sohn. Ja, einige kennen ihn auch schon, aber jetzt kommt diese, ja, er möchte sich immer messen mit mir. Also wer ist stärker und alles mögliche, wer sieht besser aus, da hat er mittlerweile gewonnen, muss ich zugeben. Aber mit dem Stärkersein ist noch nicht so ganz klar. Wir machen manchmal Armdrücken, rechts bin ich stärker, links ist er stärker. Also ja, ist nicht so ganz einfach so als Vater langsam erkennen zu müssen, ja, du bist jetzt nicht mehr der Held. Aber du auch nicht, also das ist ja dann meistens das Problem in dieser Zeit, wenn man so in die Pubertät kommt, dass man das Gefühl hat, so, man ist langsam so weit, man kann jetzt die Welt erobern und alles liegt einem zu Füßen und irgendwann macht man die Erfahrung, es ist nicht so, spätestens wenn du zu Jesus Christus kommst, bist du dir sofort bewusst, dass es nicht so ist. Aber das gefällt natürlich so jungen Knaben, Buben, so die Donnerskinder. Weißt du, diesen Namen, Donnerskinder, das sind so zwei gewesen, weißt du, die stehen wahrscheinlich hin und wenn die was gesagt haben, hat es Kraft gehabt, so. Nicht einfach, erkennt man auch. Dann gibt es ja Philippus, Bartholomäus, Thomas ist natürlich sehr bekannt. Mein Bruder, mein leiblicher Bruder heißt Thomas, aber man weiß ja auch über die Bibel, über Thomas Bescheid. Man nennt es oft so, er war so der Zweifler, als es um die Auferstehung Jesu Christi ging. So seid ihr nicht, ihr hättet nie gezweifelt. Oder? Ihr seid so gläubig, ihr hättet doch nicht gezweifelt. Jesus hat es ja immer gesagt, er wird vom Tode auferstehen. Da werdet ihr ganz bestimmt, ja, er wird auferstanden sein, ich glaube das. Ich bin doch nicht so kleingläubig wie Thomas. So einfach gesagt. Er war nicht der Einzige, der gezweifelt hat. Also das ist etwas ganz außerordentlich. Das ist vor der Auferstehung, Jesus wählt die Zwölfe aus. Über Thomas wissen wir heute, ja, der war der Zweifler, aber er sagte auch, mein Herr und mein Gott, zu Jesus Christus, dem auferstandenen Herr. Mein Herr und mein Gott. Wichtige Referenz, um zu kennen, wenn es um die Gottheit Jesu Christi geht auch. Judas, darüber brauchen wir auch nicht so viel zu sagen. Ich habe heute Morgen mit einem Bruder, wir haben so gefrühstückt, und dann ging es auch irgendwie um Namen, oder? Was für Namen für Kinder und keiner würde sein Kind Judas nennen. Du ein Kind bekriegst, einen Sohn, also als Christ, ich hoffe, liebe Geschwister, ich gehe davon aus, dass ihr das nicht tun würdet. Das ist schwierig mit diesem Namen so durch die Welt zu gehen. In der Welt geht es vielleicht noch, aber so wenn du dann in die christliche Gemeinde kommst und hallo Peter, hallo Jürgen, hallo Judas, schwieriger dann, weil er Jesus Christus verriet, steht so hier geschrieben, wir kennen die Geschichte auch, ich möchte auch nicht darauf eingehen, und Judas Iskariot, der ihn verriet, der Verräter. In dem Zusammenhang haben wir, was wir darüber gesprochen haben, auch gesagt, auch jetzt in England hat ja so ein Elternpaar ihr Kind Adolf Hitler getauft. Das ist nicht so günstig, oder? Da müssen wir ehrlich sein. Gab auch Probleme. Aber das sind so die Namen, die man weiß, wenn ihr so auswendig aufzählen müsstet, diese Namen, die kommen immer sofort in den Sinn auch. Und ich möchte heute eigentlich einen Namen da rausnehmen, der beschäftigt mich seit einiger Zeit. Und ich habe mich auch entschieden, das Matthäus-Evangelium zu lehren in unserer Gemeinde. Ich habe letzten Dienstag die Einführung gemacht, etwas über Matthäus gesagt. Und da habe ich gedacht, ich möchte noch was etwas über Matthäus sagen, weil man erinnert sich nicht so an ihn. Man weiß zwar, er war auch einer der zwölf Jünger Matthäus, aber man vergisst so einiges in Bezug auf ihn, was ich gerne nochmals in Erinnerung rufen möchte. Wenn wir davon ausgehen, ich gehe davon aus, einige Kirchenväter gehen auch davon aus, es gibt Leute, die sagen, ja, das kann man nicht so genau sagen, es interessiert mich eigentlich auch nicht so sehr, ob Matthäus das Matthäusevangelium verfasst hat oder nicht. Man geht davon aus, anhand der Kirchenväter im ersten Jahrhundert, zweiten Jahrhundert, wurde es Matthäus zugeschrieben. Der Unterschied zwischen den Evangelien und zum Beispiel den paulinischen Briefen ist ganz einfach. Bei Paulus, wenn der schreibt, dann weißt du, er schreibt an die Römer und auch immer die Grußformel Paulus. Das ist keine Frage, war das von Paulus. Schlussendlich die Grußformel mit eigener Hand geschrieben, sonst hat der Schreiber. Aber es kam von ihm, diese Botschaft. Das ist bei den Evangelien ja nicht so. Also vor allem im Matthäus-Evangelium steht ja nicht Matthäus und sagt, ich, Matthäus, habe euch geschrieben, hört mir zu, was ich zu sagen habe, ich rede im Namen des Herrn. Das steht nicht. Schlussendlich, wenn ich diesen Punkt einfach mal weglasse, nur kurz, ich da, ja, war es Matthäus oder war es Matthäus nicht? Die entscheidende Frage für mich ist nur, es ist einfach Gottes Wort, was im Matthäus-Evangelium geschrieben steht. Und wenn es nicht Matthäus gewesen wäre, sondern Kurt, dann hat halt Gott Kurt genutzt, um sein Wort weiterzugeben. das Matthäusevangelium, aber dieser Mann, Matthäus, der hat schon seine Geschichte. Das möchte ich mal kurz anschauen. Wir fangen an bei Matthäus in Kapitel 9, Vers 9. Matthäusevangelium, da lesen wir, das ist eigentlich eine ganz einfache Referenz, um sich zu merken, Matthäus 9, Vers 9. Und da Jesus von dannen ging, sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und sprach zu ihm: Folge mir. Und er stund auf und folgte ihm. Müsst leider nochmals blättern, ich möchte noch Markus anschauen, einfach anhand der drei, man sagt, den synoptischen Evangelien, weil sie sehr viele Parallelen haben und trotzdem so unterschiedlich sind. Lesen wir Markus Kapitel 2 noch, auch die Berufung von Matthäus von Vers 13. Und er ging wiederum hinaus an das Meer, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrete sie. Und da Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stund auf und folgte ihm nach. Hier lesen wir von Levi. Und das Gleiche noch abschließend im Lukasevangelium, in Kapitel 5, lesen wir von Vers 27. Und hier steht geschrieben: Und danach ging er aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stund auf und folgte ihm nach. Also danach geht es dann, wie beschrieben wird, macht in seinem Haus ein Mahl. Aber es geht mir jetzt nur um den einfachen Punkt. Matthäus sitzt am Zoll, er war ein Zöllner. Ein Zöllner, der war gar nicht beliebt beim jüdischen Volk. Der musste die Steuern eintreiben für das römische Reich, die damals geherrscht haben. Und wenn wir wissen, Levi, er war gebürtiger Jude, und der sich so auf die andere Seite geschlagen hat und gesagt hat: Ja, ich treibe jetzt die Steuern ein für die so verhassten Römer, dann war er gar nicht beliebt bei seinem Volk. Ein Zöllner war überhaupt nicht beliebt. Die wurden wirklich verachtet. Landesverrat. Unseren Gott hast du verraten. Der steht da. Und da stellte sich mir die Frage: Warum? Warum hat er das gemacht? Warum wurde er Zöllner? Muss ja einen Beweggrund geben. Kann sein, weiß man nicht, kann sein, dass es schon Tradition war, so lange kann sie zwar nicht sein, aber dass vielleicht sein Vater schon ein Zöllner war und deswegen in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Ich werde dieses Amt auch so tun. Kann sein, wissen wir nicht. Aber es kann ja auch sein, dass er einmal ein sehr gläubiger Jude war. Levi. Vielleicht war er vom Stamm der Leviten, vielleicht war er ja außerordentlich vertraut mit den Schriften des Alten Testaments. Kann sein. Wenn wir mal davon ausgehen, wenn wir das Matthäusevangelium so lesen, da sehen wir sehr viel in Bezug vom Alten Testament und diese Prophezeiungen in Jesu Christi und das Zentrum des Matthäusevangeliums ist ja Jesus Christus als König der Juden, worauf sie ja gewartet haben. Jetzt ist er vielleicht so religiös aufgewachsen, kennt die Schrift. Und da gibt es ja auch so verschiedene Möglichkeiten, wenn du religiös aufwächst. Gilt für dich als Christ auch. Obwohl, wir haben ja nichts mit Religion zu tun. Wir haben nur mit einem Erretter zu tun, mit Jesus Christus, der uns einfach gerettet hat. Wir stehen in einer Beziehung zu Jesus Christus und nicht einer Religion. Trotzdem bist du Mensch und trotzdem vollbringst du Werke, oftmals Werke des Fleisches. Ihr habt ja eine Serie gehabt, habe ich gehört. Ging dann auch noch um die Frucht des Geistes, aber da ertappen wir uns ja auch. Und damals vielleicht genauso wie bei euch auch, gibt es verschiedene Lager. So die Lager von den Guten und den weniger Guten. Das Interessante ist ja immer, die Guten, die sagen, sind die weniger Guten da sagen, wir sind die Guten, die anderen sind die weniger Guten. Das ist halt Mensch. Aber der Punkt ist, da gab es dieses Lager vielleicht, wir wissen ja auch, die Pharisäer und Sadduzäer, die Schriftgelehrten, jeder hat so einen speziellen Hintergrund, jeder legte so Gewicht auf gewisse Dinge in der Schrift, die anderen beachtete er nicht so, glaubte er auch gar nicht. Und dann gibt es ja diese Gesetzlichkeit, weißt du, Juden, die damals einfach das Gesetz, ihren Opferdienst, das Recht tun, das Gesetz versuchen zu halten. Und dann, die Gefahr ist immer diese Selbstgerechtigkeit. Das wurde Israel ja auch zum Fallstrick, weil sie sich aufs Gesetz berufen. Ich mache ja das Gesetz. Und dann gab es vielleicht dieses Lager. Aber ich stelle mir jetzt einfach mal kurz vor Matthäus, Levi. Der sich dann in seinem Evangelium Matthäus nennt, nicht mehr Levi. Vielleicht war sein Schwergewicht ja der Messias. Also ein Christ ebenso, er, du, ich, jeder. Jeder Christ sollte diese lebendige Hoffnung haben, dass Jesus Christus zurückkommt. Weißt du, wir denken darüber nach, wir predigen das, wenn wir mit Leuten über das Evangelium sprechen, oder dann sagen wir, weißt du, eines Tages wirst du sterben. Das überrascht niemanden. Also das ist ja nicht eine Botschaft, wenn du kommst, weißt du, ich muss dir über Jesus Christus sprechen und du sagst, weißt du, eines Tages musst du sterben, dann denkt jeder, du, das weiß ich schon. Das ist klar. Aber es ist ja bei uns so, man geht davon aus, man stirbt eines Tages und dann geht es darum, ich komme in den Himmel, ich als Christ weiß es, dass ich in den Himmel komme und der Ungläubige, der weiß das nicht. Und dann, aber dieser Punkt, der wird so gar nicht beleuchtet, dass Jesus Christus gesagt hat, er wird zurückkommen. Was, das stellt man sich so schwer vor. Wenn du diese Welt so betrachtest, ich meine nicht die Natur, sondern dieser Zeitgeist und was mit Menschen so passiert ist, worin wir heute leben, wie Menschen so sind heute, immer noch gleich schlimm wie früher. Aber es wird einfach anders sichtbar, weil wir so viele Möglichkeiten haben, um Schlechtes und Böses zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten heute. Kannst du so viele schlimme Dinge tun. Und das Fleisch, das lechzt danach. Du versuchst im Geist dagegen anzukämpfen, dass du eben nicht schlechte Dinge tust. Aber das ist einfach so. Aber man denkt doch eigentlich oft zu wenig darüber nach, vielleicht auch du als Christ, dass Jesus Christus wirklich zurückkommen wird. Auf diese Welt, auf diese Erde, bei diesem ganzen Elend. Er wird zurückkommen und wird alles richten. Unvorstellbar. Unvorstellbar, sich vorzustellen, Jesus kommt zurück. Ich weiß es, weil es die Bibel sagt. Und ich glaube es, was die Bibel sagt. Ich glaube jedes Wort in der Heiligen Schrift. Ob ich das alles jetzt so begreifen und erfassen kann? Natürlich nicht. Es ist Gottes Wort. Wenn ich das könnte, dann ist es nicht von Gott. Aber er kommt zurück. Diese Hoffnung habe ich. Vielleicht werde ich entschlafen, vielleicht werde ich entrückt, vielleicht, es spielt gar keine Rolle, dieser Punkt. Darüber brauche ich nicht zu diskutieren. Wir wissen einfach, er hat gesagt, er wird zurückkommen auf diese Erde. Und das war eine Prophezeiung im Alten Testament. Und vielleicht war Matthäus einer nicht, der das Gesetz aufgerichtet hat, sondern jemand, der sein Schwerpunkt auf den Messias gelegt hat, der gesagt hat, Jesus Christus hat er nicht so gesagt, aber der Messias muss, wird kommen. Er hatte die Hoffnung, dass er kommen wird. Hast du sie auch? Und vielleicht, das ist eine Vermutung, Wenn du natürlich so ausgerichtet bist, wenn du dein Leben ausrichtest auf Jesus Christus, dann kann manchmal die Frage auftauchen, warum muss das alles sein? Warum kommt er nicht? Ich weiß nicht, ob du dich mit solchen Fragen rumschlägst, weil es geht dir zu gut. Aber weißt du, es gibt Brüder und Geschwister irgendwo auf dieser Welt, die wahrscheinlich jeden Tag flehen, Herr Jesus, komm! Weil es unerträglich ist, so zu leben, wie sie leben müssen. Da gibt es einige. Weißt du, wir sind ja manchmal so beschäftigt mit unseren lächerlichen Problemen. So beschäftigt. Und wir können so kleine Probleme so groß machen. Jedem erklären, weißt du, du verstehst nicht, wie groß mein Problem ist. Und du verstehst auch nicht, wie groß das mein Problem ist. Und einfach mal nüchtern betrachtet, muss man doch ehrlich sagen, ach komm. Es steht doch in keiner Relation zu dem, was doch so viele betrifft. Wie können wir es wagen? Es ist traurig. Es gibt einige Geschwister, wovon wir einfach wissen, die sehnen sich danach, bis Jesus kommt. Und vielleicht war Levi jemand, der einfach nur gewartet. Vielleicht hat er die Schriften studiert und wusste, die Zeit ist da. Er muss jetzt kommen, aber er kam nicht. Er ist so herangewachsen in den Teenagerjahren, hat all seinen Freunden erzählt, als sie vielleicht die Tora studiert haben, weißt du, jetzt kommt dann der Messias, komm, wir gehen hinaus und wir schauen so, ob er kommt, die gehen auf den Ölberg und schauen, aber wann kommt der Messias, wann kommt er? Vielleicht hat er solch eine Liebe zu Gott, konnte es nicht erwarten, bis der Messias kommt, und er kommt nicht. Enttäuschung. Vielleicht war er enttäuscht, vielleicht fing er an zu zweifeln. Ist es wirklich so, wie es da geschrieben steht? Und hat aufgegeben. Er kommt ja nicht. Ach, völlige Enttäuschung. Abfall vom Glauben, den er so hoch gepreist hat. Vielleicht, das ist eine Vermutung. Ne? Kann ich nicht sein, das ist meine Vermutung. Und weißt du, was Menschen oder auch Christen tun, wenn sie so richtig enttäuscht sind? Sie fallen ab, sie fangen an zu sündigen, sie gehen zurück in die Welt. Ich bin enttäuscht von meinem Glauben, ich bin enttäuscht von den Christen. Gibt es einige, die abfallen? Die gehen wieder in die Welt, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe sie schon oft mit meinen eigenen Augen gesehen. Wie Menschen, die anfänglich für Jesus Christus brannten, wieder abgefallen sind, in die Welt gegangen, aus purer Enttäuschung, vielleicht von Jesus Christus, weil sie ihn nicht richtig gekannt haben, aber vor allem enttäuscht von den sogenannten Vertretern von Jesus Christus. Das gibt es oft, immer wieder. Weißt du, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie Leute abfallen. Enttäuscht! Aber ich habe gesehen, mit eigenen Augen, was habe ich zu sagen, ich bin ein junger Christ, was habe ich da euch Großes zu erzählen? Trotzdem habe ich das erlebt und gesehen, wie Menschen abgefallen sind und wir beten und beten für diese Geschwister und einige kommen wieder. Einige fangen an, Jesus Christus wieder nachzufolgen. Von Leuten, wo du denkst, oh, das wird schwierig, das wird wirklich schwierig. Oh, was der jetzt alles gemacht hat in der Welt, das geht nicht. Und trotzdem gibt es einen, der über allem steht, der ein ganz großes Interesse an jedem Einzelnen hat auf dieser Welt. Interesse an jedem Einzelnen, der ihn nicht liebt, der ihn nicht sucht Und trotzdem ist er geduldig mit uns und möchte nicht, dass jemand verloren werde. Der Interesse hat an jedem einzelnen Christen auf dieser Welt. Hast du nicht? Hast du nicht? Du interessierst dich nicht für jeden einzelnen Bruder oder Schwester auf dieser Welt. Für die, die du kennst, die dir nahestehen. Vielleicht mit denen, wo man so in gewisser Weise verbunden ist. Vielleicht sagst du auch, ich bete ja für die anderen und so. Aber das stimmt nicht ganz so. Also mit hundertprozentiger Sicherheit ist es nicht so, wie es mit Gott ist. Er hat wirklich Interesse an jedem Einzelnen. Und wenn ein Bruder oder eine Schwester abfällt, ich sage dem Abfallen vom Glauben, aus Enttäuschung, manchmal mit Recht. Wenn sie abfallen, dann können wir nicht so kleingläubig sein und einfach denken, ja, nur weil wir jetzt uns nicht mehr so für sie interessieren, er ist ja selber schuld oder was auch ich. So ist der Herr nicht. Weißt du, der geht ihnen nach. Der gibt nicht auf. Bis zum letzten Herzschlag hat er Interesse und hat offene Arme und ruft, komm zurück. Das ist der Herr. Das ist das Herz Gottes, personifiziert in Jesus Christus. Diese Liebe. Und jetzt Matthäus, abgefallen, enttäuscht. Und weißt du, und Enttäuschung führt oft zu Trotzreaktion. Das sind Erwachsene wie Kinder. Bei Kindern siehst du das wunderbar, diese Trotzreaktionen. Weißt du, ich will eigentlich gar nicht so böse sein, aber ich muss einfach, um zum Ausdruck bringen können, wie ich nicht einverstanden bin mit dir. Dann übertreibe ich so extra Trotz. Machen Kinder. Machen Erwachsene auch. Das ist unglaublich. Ich staune manchmal. Manchmal stelle ich mir so die Frage, ich werde oft gefragt, ja, wie ist das so als Pastor mit den Geschwistern. Ich sage immer, es ist wie mit den Kindern. Deswegen bin ich auch überzeugt, soll ein Pastor, der jemand, der das Bischofsamt inne hat, verheiratet sein und Kinder haben. Du, das erleichtert einiges. Wirklich. Es ist nicht anders. Also der stolze Erwachsene sagt, was fällt dir ein? Ich bin doch kein Kind. Ha. Weißt du, was ich schon alles gesehen habe bei Erwachsenen? So kindisches Verhalten. Dann, wenn es eben, man ist enttäuscht, man ist nicht einverstanden oder man hat sich irgendwas aus welchen Gründen zerstritten, dann kommen diese Seiten herauf von uns, oder dieses Kindische, sage ich dann mal. Dann wird es so schön sichtbar. Und vielleicht dachte sich Levi, also wenn der Herr nicht kommt, dann werde ich halt ein Zöllner. Er wollte vielleicht gar nicht, er war vielleicht gar nicht so überzeugt, das zu tun. Aber diese Trotzreaktion, ich bin enttäuscht, der Messias kommt nicht und mittlerweile bin ich ein junger Mann und vielleicht stimmt das alles gar nicht. Jetzt zeige ich es aber Gott und werde ein Zöllner. Das erklärt mir ein bisschen sein Verhalten, was wir hier in Lukas geschrieben sehen. Weil, sind wir ehrlich, diese Frage, jetzt sitzt er am Zoll, wir lesen es nochmals in Lukas 5, Vers 27. Und da steht über Jesus, und danach ging er aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Weißt du, diese Frage, die gilt ja heute auch für dich. Jesus fragt dich auch, folge mir nach. Er sagt, willst du mir nachfolgen? Und jeder von uns sagt, ja. Ich möchte ein Nachfolger Jesu Christi sein. Wir vergessen dabei oft so, was es genau bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Auch wenn wir uns als solche bezeichnen. Aber sind wir das wirklich? Weißt du, diese Frage, Er sitzt da, Jesus Christus geht vorüber. Er hat schon einiges gehört, was Jesus Christus so gesagt hat. Vielleicht gehört, Wunder, die getan hat. Und jetzt läuft dieser Jesus Christus vorbei, sieht ihn an und spricht zu ihm, folge mir nach. Vers 28 steht nur im Lukas-Evangelium so, nicht im Matthäus-Evangelium. Das ist interessant, wenn er der Schreiber ist, hat er das nicht erwähnt. Man sagt über Matthäus, und er verließ alles, stund auf und folgte ihm nach. Weißt du, das ist ein großer Unterschied. Ob Leute von dir sagen, das ist ein Nachfolger Jesu Christi, der hat alles aufgegeben für Jesus Christus, oder ob du das von dir sagst, ich habe alles aufgegeben für Jesus Christus. Da muss ich nicht decken. Wahrscheinlich ist das richtig, wenn das im Lukas-Evangelium steht, dass er diese Bereitschaft hatte. Ja, warum wohl? Er ist da. Er hat ihn erkannt. So enttäuscht und er kommt nicht und ist da in seinem Zöllneramt unzufrieden. Keinen Frieden haben ist schlimm. Weißt du, kann viele Situationen geben im Leben, aber keinen Frieden haben, das ist schlimm. Weißt du, du kannst keinen Frieden haben, wenn auch alles gut ist, dann ist es sehr schlimm. Aber keinen Frieden haben in schwierigen Situationen, das kann man ein bisschen nachvollziehen, sollte als Christ nicht sein, wenn Jesus Christus gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Müsste eigentlich reichen, alles durchzustehen. Müsste eigentlich reichen. Und er sieht Jesus Christus, und verlässt alles. Diese ganze Enttäuschung einfach weg. Diese ganze Hoffnung, die er hatte, dass doch der Messias kommen muss, der König der Juden, erkennt er sofort. Und alles verliert sofort an Bedeutung. Nichts mehr wichtig. Nur noch Jesus Christus. Also, wenn wir so lesen, die 12 Jünger, dann denken wir nach, Jesus hat auch die anderen berufen. Er hat allen viel Macht gegeben. Große Namen, die wir heute noch kennen. Aber wenn man sich einfach das vorstellt, wo wir sonst nicht viel über Matthäus lesen, aber dieser Moment, er hat alles verlassen und ist Jesus Christus nachgefolgt. Wenn wir zurückgehen zu Markus, wo wir anfangs gelesen haben, Kapitel 3, fängt Vers 14 an. Und er ordnete die Zwölfe, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Weißt du, ein Nachfolger Jesu Christi, heute, junger Mann, der denkt sofort oder liest, dass er sie aussendete zu predigen. Also du kannst so schnell in der ersten Liebe so Eifer entwickeln für Jesus Christus. Ich war so ein, ach Mann, wenn ihr wüsstet, was ich für ein Christ war nach meiner Bekehrung, da müsst ihr meine Frau fragen, das war tragisch. Also ich hat vielleicht habe ich so ein bisschen die Petrus-Gene, dass ich einfach so immer so reinstürze und einfach so voll drauf los. So war es bei mir auch. Also ich habe angefangen, sofort auf die Straße zu gehen, Traktate zu verteilen, zu predigen, was auch immer. Und dann wird dir so bewusst, wenn du diesen Eifer hast und ja, ich bin ein Jünger Jesu Christi, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi, ich muss Zeugen von Jesus Christus. Er hat uns ausgesendet zu predigen. Dass wir das tun und irgendwann stellen wir so fest, irgendwas stimmt nicht so ganz. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir das Wichtigste überlesen, weil es steht, und er ordnete die Zwölfe, dass sie bei ihm sein sollten. Du kannst als Christ sehr schnell weg sein von ihm. Nicht getrennt, aber in dieser Beziehung, weit weg. Trotzdem noch Christ, aber du bist nicht nahe bei Jesus Christus. Das ist der Schlüssel. er ordnet sie, dass sie bei ihm sein sollten. Einfach bei ihm. Und ich glaube, Matthäus war einer, der sich nicht groß in Szene gesetzt hat. Man hat nicht gesehen, aber er war bei ihm. Deswegen dieses gewaltige Matthäus-Evangelium. In aller Demut. Über sich selber schreibt er nicht, ich habe alles verlassen. Das schreibt das Lukas-Evangelium über diesen Matthäus. Man sagte von ihm, er hat alles verlassen. Lukas war nicht dabei, war nicht bei den Zwölfen. Er wurde dann mit Paulus, war mit Paulus unterwegs und hörte die Geschichten, die Paulus erzählte. Und man sagte über ihn, er hat alles verlassen, alles aufgegeben, alles. Wenn ihr so singt, alles, alles, Jesus, Jesus nur allein, alles nur in allem, soll Jesus selbst mir sein. Jesus. Und man vergisst es so oft. Man ist Gemeinde. Aber wo ist Jesus? Dieses Verständnis, ich glaube, Matthäus hat verstanden, dass die Wurzel des geistlichen Lebens einfach ist, bei Jesus zu sein. Und dann fällt und tritt alles so in den Hintergrund, was wir immer so in den Vordergrund stellen. Jeder von uns, erbärmlich, diese Spirale, die sich endlosen hineinsteigern, das ist eine Kunst, die nur der Mensch so beherrscht. Wir sagen, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und kennt ihr wahrscheinlich auch diese Redensart. Aber das gelingt uns immer wieder. Und das passiert einfach dann, wenn wir eben auf uns schauen und nicht auf Jesus. Und wenn wir bemüht sind, bei ihm zu sein, diese Beziehung zu Jesus Christus zu pflegen, durch Wort, durch Gebet, singen alleine, dann fällt es uns viel einfacher, Gemeinschaft untereinander zu haben mit Menschen, die das auch tun. Enttäuschung, wie das Matthäus vielleicht erlebt hat, das kennt jeder, das kennt jeder Christ. Aber sich durchtragen zu lassen, sich wieder aufstellen zu lassen, das kennen leider nur wenige. Aber das macht der Herr. Matthäus, einfach kurz als ein Zeugnis für mich, diese Bereitschaft auf diese einfache Aussage Jesu Christi, folge mir nach, die Bereitschaft zu haben, abzulegen und ihm zu folgen. Und für uns als Christen gilt immer das Gleiche. Egal in welchen Situationen das wir stecken, müssen wir die Bereitschaft haben, alles abzulegen und Jesus zu folgen. Das hört nie auf als Christ. Es gibt einer, der das vorgelebt hat, Jesus Christus. Also wenn jemand aufgeben hätte können, wäre das Jesus Christus. Wenn einer das Recht hätte zu sagen, der Weg ist zu steinig, die Menschen sind zu böse, wäre das Jesus Christus. Wir wissen, er war eben nicht nur Mensch, er war auch Gott offenbart im Fleisch. Aber das sollen wir uns zu Herzen nehmen, diese Bereitschaft, egal was für Enttäuschungen, dass wir auch erleben und noch erleben werden, dass wir unsere Gemeinschaft zu ihm pflegen, zu Jesus Christus. Und den Rest sollen wir ihn tun lassen. Und meine Erfahrung zeigt, das tut er auch. Amen. Schließe ab mit Gebet. Herr Jesus, treuer Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Gnade, für deine große Geduld, für deine große Liebe. Es ist mir unverständlich, wie du so zu uns sein kannst, Herr, wie du uns so liebst und so treu bist, wenn du uns siehst, wie wir doch sind. Wir können dich nur loben und preisen und einfach dankbar sein, Herr Jesus, dass du bist, wie du bist, wahrhaftiger Gott und das ewige Leben. Herr Jesus, wir möchten dir danken und dich bitten, schenk uns die Gnade, dir ähnlicher zu werden. Schenk uns die Gnade, ein würdiges Christenleben zu leben, dass du alle Ehre bekommst, dass du verherrlicht wirst, Herr. Lass unsere Augen immer auf dich sehen, auf dein Wort hören. Schenk uns die Gnade zu tun, was du von uns möchtest, Herr Jesus. Wie wir gesagt haben, Herr Jesus, ohne dich können wir nichts tun. Und wie wahr sind diese Worte? Danke, Herr Jesus, für die Gemeinschaft heute Morgen. Danke, dass du in unserer Mitte bist für dein Wort. Segne die Gemeinschaft, Herr Jesus. Bewahre unsere Herzen und hilf uns, dir treu nachzufolgen und zu dienen, dass eine verlorene Welt erkennen darf, nicht wie wir Christen sind, sondern wie du bist, Herr Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen.